Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Und heute im Studio und verantwortlich für die Sendung vom 13. Juni 2013 ist Caro. Unsere Focus Europa Beiträge beschäftigen sich heute mit Jugendarbeitslosigkeit und mit den europäischen Konsequenzen des Überwachungsskandals in den USA. Doch bevor es die Beiträge gibt, hören wir zuerst die Focus Europa Nachrichten und dazwischen spiele ich Musik, die GEMA-frei ist und heute von Conny stammt.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Clevere Regeln für sichere Lebensmittel. Bei der EU-Kommission diskutieren heute Vertreter von internationalen Organisationen über das neue Gesetzespaket, das die EU-Kommission am 6. Mai vorgeschlagen hatte. Ein kontrovers diskutierter Bestandteil des Gesetzespakets war eine Neuregelung des Saatgutmarktes. Europaweit mahnten NROs vor dem Verbot von traditionellem Saatgut und taten so, als ob es das bisher geltende Saatgutrecht zu verteidigen gelte. Der zuständige Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz, Tonio Borg, stellte in der offiziellen Vorstellung des Gesetzes aber unmissverständlich klar:
As EU legislation is today, all seeds, including the traditional kind of seeds, including the niche kind of seeds, have to be registered.
Diese Registrierungspflicht ist es, die es kleineren Gärtnereien bzw. Hobbygärtnern eigentlich verbietet, ihr nicht registriertes Saatgut in den Verkehr zu bringen. Deshalb fordert die Saatgutkampagne, dass die Registrierungspflicht nicht für bäuerliche SaatgutproduzentInnen bzw. für diejenigen, die Saatgut von Vielfaltsorten produzieren und anbieten, gelten soll. Bei der heutigen Konferenz in Brüssel spricht unter anderem der italienische Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Europaparlament, Paolo De Castro.
Auch europäische Geheimdienste sollen Zugang zu PRISM-Daten der USA haben. Der holländische Telegraph berichtete, dass Geheimdienste aus Europa vollen Zugang zu den Daten haben. Es handle sich laut einem anonymen holländischen Nachrichtendienstler um Informationen von Firmen und Zivilpersonen. Eine ähnliche Praxis gäbe es auch in Belgien. Offizielle Reaktionen gibt es noch nicht. Ob auch die Rechte von EU-Bürgerinnen verletzt worden seien, wollte unterdessen die EU-Justizkommissarin Viviane Reding vom US-Justizminister wissen. Morgen findet ein Treffen in Dublin von der EU und der USA auf Ministerebene statt. Laut dem Online-Magazin Slate gäbe es für Nicht-US-Amerikanerinnen keinen Schutz vor Überwachung.
Facebook und Co. als Teil einer Verschwörung gegen Russland. Bereits einen Tag nach dem Bekanntwerden des amerikanischen Überwachungsprogramms PRISM hat Russlands stellvertretender Ministerpräsident Dmitri Rogozin vor Journalisten mitgeteilt, dass er Facebook und Twitter als Teil einer großen US-Kampagne gegen Russland sieht. Er wirft den sozialen Netzwerken schwere Manipulationen der öffentlichen Meinung vor. Gleichzeitig werden in Russland Rufe nach strengeren Internetnutzungsregelungen für Regierungsbeamte laut. Gemeint sind damit E-Mail-Konversationen oder über Google geteilte Arbeitsdokumente, die eigentlich vertrauliche Informationen enthalten. Die Scharfmacher fordern Strafen bis zu 20 Jahren Haft für Beamte, die auf diese Weise ihr Land verraten.
EU-Kommission will Steuern eintreiben helfen. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die EU-Kommission einen Vorschlag, mit dem der automatische Finanzdatenaustausch vertieft werden soll. Am 1. Januar 2015 sollen gemäß dem Vorschlag zusätzlich zu den bereits seit 2005 ausgetauschten Finanzdaten auch Dividenden, Veräußerungsgewinne, alle anderen Arten von Finanzeinkünften und Kontoguthaben unter den nationalen Behörden ausgetauscht werden. Damit soll die EU weltweit das umfassendste System für den automatischen Informationsaustausch erhalten. So soll unter der EU-Mitgliedstaaten endlich gelten, was zwischen EU und USA bereits besteht. Mit dem Foreign Account Tax Compliance Act können die Finanzbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika Finanzdaten von US-Bürgern beispielsweise in Deutschland, der Schweiz, Irland oder Spanien anfordern. Der erweiterte Finanzdatenaustausch innerhalb der EU wird voraussichtlich nur erreicht werden, wenn auch Länder wie die Schweiz oder Liechtenstein einem automatischen Austausch von Finanzdaten zustimmen. Für dahingehende Verhandlungen hat die EU-Kommission kürzlich ein Mandat vom Europarat erhalten.
Zensur in der Türkei. Der Oberste Rat für Rundfunk und Fernsehen in der Türkei hat Geldstrafen gegen einige Fernsehsender verhängt, die Livebilder von der Repression im Gezi-Park gezeigt hatten. Grund für die zugegeben recht milde Geldstrafe von 1000 Euro war der Jugendschutz. Während die großen staatstragenden Fernsehsender kaum oder gar nicht von den Protesten berichtet haben, sorgen vor allem soziale Netzwerke und autonome Medien für die Berichterstattung aus dem Park. Allerdings ging die Regierung in der Türkei auch schon gegen Twitter-Nutzer vor, die angeblich zu den Protesten aufgerufen haben. Wieder einmal bewahrheitet sich die alte Weisheit, harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Übrigens gibt es seit gestern Abend eine weitere Parallele zwischen Baden-Württemberg und der Türkei. Nach dem nächtlichen Alkoholverkaufsverbot und dem massiv kritisierten Polizeieinsätzen soll nun ein Referendum über das umstrittene Projekt entscheiden. Dieses Angebot unterbreitete Erdogan gestern Abend in einem Gespräch mit Intellektuellen. Beim Punkt Repression jedoch ist Istanbul tatsächlich nicht mit Stuttgart zu vergleichen. Nach Angaben der türkischen Medizinerunion vom Mittwoch ist die Zahl der Verletzten bei den Demonstrationen auf rund 7500 gestiegen. Drei Demonstranten und ein Polizist starben. Der Polizist war in eine Baugrube gefallen. 10 Menschen verloren ein Auge. In mehreren Fällen besteht noch Gefahr. Grund für die Augenverletzungen sind ins Gesicht geschossene Gasgranaten.
Anti-G8-Proteste in London gehen weiter. Nach der von Polizeigewalt gekennzeichneten Demonstration am Dienstag folgten gestern nur einige hundert Demonstrierende dem Aufruf zu einer Demonstration gegen Waffenhändler. Die Aktivistinnen zogen mit folgendem Slogan vor die Konzernzentrale des weltweit drittgrößten Waffenproduzenten BAE Systems. Abends gab es verschiedene Workshops zu Anarchismus, der No-Border-Bewegung, Palästina und dem Widerstand an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Am heutigen Donnerstag ruft die Protestbewegung zu einer Demonstration gegen Knäste und gegen Grenzen auf.
Rohstoffkonzerne zu Transparenz verpflichtet. Das Europäische Parlament hat am gestrigen Mittwoch eine Transparenzrichtlinie beschlossen, die 70% der weltweit tätigen Öl-, Gas-, Mineral- und Holzgesellschaften zwingen kann, alle Details ihrer weltweiten Zahlungen an Regierungen für jedes einzelne Förderungsvorhaben offenzulegen. Dieser Beschluss wird von zahlreichen NROs als Meilenstein im Kampf gegen Korruption und Armut anerkannt. Die Verhandlungen um diese Richtlinie dauerten nun schon über 10 Jahre an, wie Alia Drissa bei der Pressekonferenz im Europäischen Parlament berichtete.
Ein Aktivist aus Nigeria arbeitet ja seit 10 Jahren mit uns zusammen und am 12. Juni 2003 kam er ins Europäische Parlament, um sich diesem Thema hier zu widmen. Also auf den Tag genau vor 10 Jahren war das und jetzt ist das wirklich vollendet und er beglückwünscht uns alle und hätte es gern gesehen, hier zu sein. Das nur als Anekdote am Rande.
Außerdem einigte sich Anfang der Woche der Ministerrat auf eine weitere, vom EU-Parlament bereits in erster Lesung angenommene Richtlinie, die Ölfirmen in Europa stärker in die Verantwortung nimmt. Nach dieser Richtlinie müssen die Firmen die volle Verantwortung für etwaige Schäden an Öl- oder Gasförderungsanlagen übernehmen, in der Europäischen Union übernehmen. Diese zweite Richtlinie wurde nach der Deepwater Horizon-Katastrophe im Golf von Mexiko angestoßen. Damals war eine Tiefsee-Ölbohrplattform explodiert, was zur größten Ölkatastrophe in der Geschichte der USA führte.
Leute, ich bin es so leid, die ganze deutschen Tümelei und Hakenkreuzer an der Wand. Im Fahrwasser von Sarrazin und dieser Volksideologie tummeln sich Nazis Hand in Hand. Da stehen sie selbstbewusst und schwenken ihre Fahnen ferngelenkt und feiern stumpf ihr Heimatland. Dann ist nur noch ein kurzer Schritt zum Juden gehen und wieder ziehen viele mit. Durch die Straßen kleiden sich in Schwarz und Gold und verbreiten ihre Angst. Sie haben Schiss vor Überfremdung, dem Verlust ihrer Kultur und das macht brave Deutsche wach. Am Stammtisch wird dann laut geschrien, dass man stolz auf Deutschland ist. Und am Nachbartisch kriegt eine arabische Familie so auf
auf deutsche Art zu spüren, wie es ist, wenn man zu Gast bei Freunden ist. Die Opfer eurer Propaganda liegen blutend auf der Straße oder ihr schiebt sie einfach ab. Wie oft hat das den Tod bedeutet und Familien zerrissen? Mit Worten schaufelt ihr ihr Grab. Ich scheiß auf alle eure Grenzen und die Deutsche jetzt zuerst. Und ich wisch mir dann den Arsch mit eurer Deutschlandfahne ab. Und muss es sein, nehm ich mir einen Pflasterstein. Doch wünsch ich mir, das wär nicht nötig. Und die Leute würden verstehen, dass es geht, wenn man nicht gegeneinander lebt.
Musik von Conny. Und jetzt hören wir hier ein Interview mit der Europaabgeordneten Gabi Zimmer von der Linken zur Jugendarbeitslosigkeit.
Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in Europa wird immer drastischer. In Griechenland und Spanien sind bereits über 50% der unter 25-Jährigen arbeitslos. In Italien trifft es mehr als jeden dritten und in Frankreich jeden vierten dieser Altersgruppe. Insgesamt ist die Jugendarbeitslosigkeit EU-weit bei etwa 25%, doppelt so hoch wie die allgemeine Arbeitslosigkeit. Bereits wird von der Gefahr einer verlorenen Generation gesprochen und das Thema auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Leider wird dabei oft vergessen, welche Rolle die Austeritätspolitik der Troika von EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank spielt. Ohne staatliche Unterstützung, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, wird es umso schwieriger, aus der prekären Lage zu entkommen. Heute am 12. Juni 2013 tagte das Europaparlament unter anderem zu dem Thema der Jugendarbeitslosigkeit. Dabei sollten Entscheidungen getroffen werden, die in Form von Empfehlungen an die Europäische Kommission weitergegeben werden. Ende Februar wurde von der EU bereits die Initiative zur Jugendbeschäftigung ins Leben gerufen. Die Vorsitzende der konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken im Europaparlament, Gabriele Zimmer, konnte uns im Interview sagen, worum es sich dabei genau handelt und was ihre Fraktion fordert. Bei der Plenarsitzung des Europaparlaments heute Morgen waren Sie persönlich dabei. Unter anderem wurde dort das Thema der Jugendarbeitslosigkeit diskutiert. Was wurde denn da konkret besprochen?
Na, heute Vormittag ging es ja um die Vorbereitung der Ratstagung am 27. und 28. Juni. Da soll ein Punkt die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sein. Und wir sind als Parlament jetzt schon über mehrere Monate mit dem Rat und der Kommission in der Debatte, weil wir meinen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ganz einfach nicht ausreichen. Und wir auch den Verdacht haben, dass es hier in erster Linie auch um einen Etikettenschwindel geht. Ja, und dazu haben wir uns verhalten. Wir haben Forderungen gestellt. Wir wollen Klarheit in der Sache haben. Wir wollen wissen, wie die Programme konkret aussehen sollen und vor allem, wie sie finanziell untersetzt sind.
Und welche Empfehlungen gibt das Parlament konkret aus?
Zum einen sagen wir brauchen für das Programm der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit brauchen wir extra Haushaltsmittel. Wir brauchen eine konkrete Haushaltslinie. Diese Gelder, die benötigt werden für diese Programme, dürfen nicht einfach aus anderen Programmen zur Bekämpfung von Armut genommen werden. Und das alles lässt der Rat im Moment einfach völlig offen. Das heißt, mit dem Blick auf die Jugendarbeitslosigkeitsbekämpfung und die Finanzrahmen, die gesetzt werden, sagt der Rat, ja, da muss aus dem laufenden Haushalt was genommen werden. Und wir nehmen mal aus dem Europäischen Sozialfonds 3 Milliarden Euro und aus vorherigen laufenden Mitteln auch. Das heißt aber im konkreten Fall, dass zumindest über diese Mittel kaum verfügbare Mittel eingesetzt werden, um wirklich konkrete Programme aufzulegen und wirklich den jungen Leuten zu helfen. Und nun haben die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich in einem gemeinsamen Papier, das sogenannte Merkel-Hollande-Papier, ja vorgeschlagen, ja, wir haben erkannt, wir können nicht nur einfach pauschal sagen, ca. 800 Euro pro Jugendlicher in den nächsten 7 Jahren, sondern wir müssen das alles schneller machen und das muss sofort erfolgen. Also ziehen wir diese Mittel auf die ersten 2 Jahre vor. Das heißt aber, es wird in den ersten 2 Jahren 800 Euro pro Jugendlicher geben, die für solche Projekte aufzuwenden sind und danach ist wieder Pumpe. Und das funktioniert alles nicht. Das ist alles nicht durchdacht, das ist nicht auf Langfristigkeit gerichtet. Wir wollen also konkrete Maßnahmen sehen. Wir wollen konkrete Gelder, die frische Gelder, die dafür eingesetzt werden. Wir wollen, dass es ehrlich gemeint wird mit der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Und das fehlt völlig. Wir erwarten jetzt deshalb vom Rat, dass er Klartext redet am 27. und 28. Juni und dass diese Hin- und Herschieberei, rechte Tasche, linke Tasche, nur endlich mal aufhört. Also Schluss mit dem Etikettenschwindel, sondern ganz konkrete, klare Maßnahmen auf den Tisch und natürlich das Geld, das dafür benötigt wird. Das muss auch auf den Tisch.
Nun nennt sich die Initiative der EU Initiative zur Jugendbeschäftigung. Mhm. Was hat es damit auf sich oder kann eine derartige Garantie tatsächlich umgesetzt werden?
Na, sehen Sie, auch Sie bringen die beiden Begriffe schon zusammen und da liegt ja schon das Problem. Wenn wir von der Jugendgarantie sprechen, ist damit ja ein Programm gemeint, dass junge Leute innerhalb kürzester Zeit einer bestimmten Frist nach Abschluss ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in einen Job kommen sollen, beziehungsweise in ein Praktikum kommen sollen. Und das ist ja unabhängig von der Jugendbeschäftigungsinitiative. Dieses Programm Jugendgarantie, das wurde vorher schon aufgelegt. Und wir haben den Verdacht, dass der Rat versucht, die Jugendgarantie und die Jugendbeschäftigungsinitiative einfach zu koppeln und damit praktisch zu tun, als würde jetzt was ganz Neues auf den Tisch liegen und das Alte, das diese Garantie mit durchsetzen sollte, davon spricht dann plötzlich keiner mehr. Wir sind seit Wochen mit dem Rat in sogenannten Trilogverhandlungen, das heißt auf der einen Seite wir als Europaparlament, der Europäische Rat und die Europäische Kommission. Und wir versuchen deshalb auch durchzusetzen, dass es beide Programme geben muss. Beide müssen entsprechend ausgestattet sein. Die 6 Milliarden Euro, von denen für die Jugendbeschäftigungsinitiative die Rede ist, reichen hinten und vorne nicht. Die ILO hat beispielsweise erklärt, wir brauchen hier mindestens 21 Milliarden. Und auch das scheint uns noch kurz gegriffen. Ja, das ist halt alles ein bisschen wenig. Und wir fordern dann, dass beispielsweise diese Jugendbeschäftigungsinitiative nicht einfach nur auf junge Leute angewandt wird bis 25 Jahre, sondern dass sie erweitert wird auf 30 Jahre und dort auch nicht nur auf junge Leute, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind, sondern dass es auch angewandt wird für junge Leute, die in prekärer Beschäftigung gewesen sind, die wieder auf der Straße sind, die einen neuen Job brauchen und die mindestens genauso viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Also nicht nur Reduzierung auf die akademische Jugend, sondern auch auf die, die seit Jahren schon in prekärer Beschäftigung sind und dort kaum wieder rauskommen. Also wir wollen es viel präziser haben, wir wollen es viel weiter untersetzt haben, wir wollen die Gruppe der jungen Leute, die davon profitieren können, die wollen wir vergrößert haben.
Dann nochmal zurück zu den Anregungen Ihrer Fraktion im Europäischen Parlament zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die ruhen ja vor allem auf sozialpolitischen oder ökonomischen Erwägungen. Aus welchen Gründen, denken Sie denn, könnten diese Empfehlungen Anklang finden, beziehungsweise schätzen Sie es als realistisch ein, dass die durchgesetzt werden?
Ja, die Voraussetzung ist doch, dass wir über den Gesamthaushalt nochmal neu diskutieren. Das heißt, wir brauchen für die nächsten 7 Jahre einen höheren Haushalt, verbunden mit der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, dort einen höheren Beitrag einzuzahlen und nicht weniger, wie es jetzt vorgeschlagen wird. Denn sonst können wir diese Aufgaben alle nicht lösen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein so gravierendes Thema in vielen Mitgliedstaaten, dass man das nicht einfach nur mit einer kleinen Pille nebenbei irgendwie lösen kann, sondern dass tatsächlich hier die Anstrengungen darauf fokussiert werden müssen, Ressourcen müssen geschaffen werden und es müssen Programme ausgearbeitet werden. Was mich stört, ist, dass bei der ganzen Debatte um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zwar über die Schaffung von neuen Jobs nachgedacht wird, aber kaum dabei eine Rolle spielt, dass diese Jobs auch Qualität haben müssen. Sie müssen so gestaltet sein, dass die jungen Leute dort dann auch ein Einkommen haben, von dem sie leben können, sodass sie damit auch eine Perspektive haben. Und ich finde, nach wie vor sollten junge Leute auch die Chance haben, zwischen den verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten auch auswählen zu können. Das hat etwas mit Freiheit zu tun, das hat etwas mit Selbstverwirklichung zu tun, mit eigenen Plänen zu tun. Und das wäre eben sehr wichtig. Insofern glaube ich schon, dass unsere Vorschläge der Realität mehr entsprechen als das, was Kommission und Rat bisher zur Verfügung gestellt haben und was diese diskutieren. Und ich glaube, dass unsere Vorstellung auch direkter an der Lebenswirklichkeit von jungen Leuten sind als das, was beispielsweise von Hollande und Merkel gemeinsam vorgeschlagen worden ist. Da reduziert man sich, wie gesagt, auf 2 Jahre und glaubt damit, das Problem erstmal vom Tisch zu haben. Aber darum kann es nicht gehen.
Pass auf, jo, Bier brennt, die Luft, Häuser, Kampf wird's geben. Was du kriegst, ist unser Frust, das musst du schon verstehen. Herzlich willkommen mit dem Pflasterstein. Holst du die Bullen, kannst du Mann Molly sein, weil nehmt ihr uns die Häuser, hauen wir euch die City platt. Ich spür schon jetzt den Duft von Barrikaden. Autonome Subkultur, unterstützt werden wir vom Pizzaladen. Was du machst, beantworten wir nur mit: Wir haben dir ein Haus gestohlen und geben's nie mehr her, geben's nie mehr her. Da kannst du so viel Bullen holen und die Bundeswehr. Wir schicken sie zu dir zurück, gefedert und geteert. Pass auf, ihr Bier brennt, die Luft, Häuser, Kampf wird's geben. Was du kriegst, ist Hungerfrust, das musst du schon verstehen, schon verstehen.
Im nächsten Beitrag sprach unser Kollege Fabian mit dem fraktionslosen Mitglied des Europaparlaments Martin Ehrenhauser über den jüngsten Überwachungsskandal rund um die National Security Agency, kurz NSA, in den USA.
Herr Ehrenhauser, das Internet ist eigentlich ein by design zentrales Informationsnetzwerk. Die heutige Realität allerdings sieht komplett anders aus. Ein großer Teil der weltweiten Kommunikation ist auf wenige Firmen wie Facebook und Google konzentriert, die beinahe alle in den Vereinigten Staaten ihren Hauptsitz und auch die Mehrzahl ihrer Server haben. Die Infrastruktur an weltweiten Übertragungskapazitäten durch Tiefseekabel und so weiter macht den Standort USA für viele Internet-Service-Provider attraktiv. Durch die Enthüllungen rund um das Spionagesystem der National Security Agency NSA in den USA hat dieser infrastrukturell bedingte Standortvorteil einen faulen Beigeschmack bekommen. Können Sie kurz zusammenfassen, was PRISM eigentlich ist?
Ja, es bedeutet schlussendlich, dass US-amerikanische Geheimdienste zentralen Zugriff auf den Server von großen Internetfirmen haben und damit die Möglichkeit, dass sie bis tief in die Privatsphäre von einzelnen Usern, von einzelnen Nutzern, von den Bürgern eindringen.
Obama versucht ja jetzt, die US-Amerikaner und Amerikanerinnen mit der Aussage zu beschwichtigen, dass das Programm auf die anderen 95% der Weltbevölkerung gerichtet sei und für US-Bürger da ein gewisser Schutz bestehen würde. Aber zu diesen anderen 95% der Weltbevölkerung gehören ja wir in Europa in dem Fall. Was sind Ihre politischen Forderungen auf europäischem Niveau? Was kann die Europäische Union jetzt gerade machen?
Also zuerst einmal 2 Dinge. Also dass wieder Herr Obama reagiert hat, ist natürlich eine Schande. Dass man einen derartigen Skandal, dass man sich dafür nicht entschuldigt, dass man nicht einmal Reue zeigt, ja, dass man nicht ankündigt, dass man dieses Programm sofort einstellt, das ist ein großer Skandal und das ist wirklich eine Enttäuschung, auch jetzt von Seiten Barack Obamas. Was kann man tun? Jetzt wäre es einmal wichtig, dass wir von Seiten Europas den Druck auf die Amerikaner erhöhen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns jedes Mal von den amerikanischen Behörden über den Tisch ziehen lassen. Ich denke da zum Beispiel an das SWIFT-Abkommen, ich denke da an das PNR-Abkommen. Jedes Mal wieder lassen wir uns von den amerikanischen Behörden über den Tisch ziehen. Und das muss jetzt irgendwann einmal aufhören. Und da müssen wir den Druck erhöhen. Also da können wir unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel könnten wir das Safe Harbor Abkommen aussetzen. Wir müssen endlich eine Untersuchung einleiten. Wir müssen schauen, welche europäischen Geheimdienste damit drinnen stecken. Wir müssen sehen, ob Europol auch von diesen Daten profitiert. Und. Wir sollten einmal die amerikanischen Behörden hier ins Europäische Parlament einladen, damit die uns hier Rede und Antwort stellen. Das müssen wir jetzt machen.
Sie haben es schon erwähnt, SWIFT, da geht es um Bankdaten, Finanzdaten und bei Passenger Name Record um Fluggastdaten. Fluggastdaten sind aber nicht nur Namen, das ist ein sehr viel weiter größerer Datensatz. Wie schafft es denn die US-Behörden so durchsetzungsfähig zu sein? Also es ist ja, die Europäische Union schafft es immer noch nicht, Bankdaten aus der Schweiz zu bekommen. Die US-Amerikaner haben bereits Zugriff.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube hier, vor allem die Europäer, die sind hier einfach zu lasch, was den politischen Druck betrifft. Man duckt sich immer, die Haltung, die man hat in der Weltpolitik, die entspricht einfach schlussendlich nicht dem, was man dem Datenschutz auch wirklich gewähren sollte. Und das ist das große Problem.
Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht die Muße haben, auf die Reaktionen des Europäischen Parlaments und die Anhörung der US-Geheimdienste darin im Parlament irgendwie zu warten, was können Sie denn den Nutzerinnen und Nutzern raten, jetzt mit diesen Erkenntnissen von den Kommunikationsüberwachungsmechanismen in den USA? Gibt es da eine Möglichkeit, sich ein Stück weit zu entziehen?
Also erstens wäre es mir wichtig, dass die Zivilgesellschaft irrsinnig aktiv wird und einen lauten Protestschrei von sich gibt. Genau dieser Protest nämlich, der führt immer wieder dazu, dass dann sozusagen über diesen Umweg der Zivilgesellschaft die Politik aktiv wird und Dinge auch anpasst, korrigiert und besser macht. Was der Einzelne machen kann, ist natürlich, dass er jetzt auf lokale Provider schlussendlich ausweicht und zum Beispiel das E-Mail-System von lokalen Providern nützt. Das wäre zum Beispiel ein konkreter Vorschlag, das man machen kann. Aber natürlich, wir müssen das ganz große Problem angehen und das ist eben die Frage des Datenschutzes, das ist die Frage des Umgangs mit unseren Daten. Und da sehe ich derzeit, dass wir die Daten behandeln wie ein Objekt. Wir handeln sie, wir verkaufen sie, wir verhandeln mit ihnen und das muss eingestellt werden, weil persönliche Daten sind schlussendlich ein Teil der menschlichen Identität und dementsprechend braucht es auch einen humanistischen Umgang genau mit diesen Daten. Also wir brauchen eine Trendwende.
Sie haben jetzt, also abseits dieser weiten Kritik oder dieser Trendwende, dieser sozialen Antworten, gesagt, es geht auch um lokale Provider. Man kann sich natürlich an lokale Provider wenden. Jetzt gibt es aber auch, zum Beispiel in Deutschland, irgendwie die Strategie der Fernmeldeaufklärung durch Geheimdienst des Bundes. Also das war eine kleine parlamentarische Anfrage der Linken. Ist es denn wirklich so weit sicherer, jetzt in Deutschland oder in Österreich diese Daten zu haben? Gibt es dort nicht ähnliche Gesetzgebungen?
Also das Problem des Datenschutzes, das Problem, inwiefern Geheimdienste auf unsere Privatsphäre zugreifen, inwiefern und wie weit sie diese kontrollieren, das ist ein globales Problem. Das lässt sich jetzt nicht einfach nur jetzt auf die Amerikaner schieben oder auf die Deutschen schieben oder auf die Österreicher schieben. Also da gibt es vielleicht gewisse Nuancen, gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, aber schlussendlich haben wir alle gemeinsam genau dieses Problem und darum ist es auch wichtig, dass wir da endlich zu einer Lösung kommen und die Trendumkehr schaffen.
Es gibt ja jetzt auch gerade im Parlament die Verhandlungen über das europäische Datenschutzabkommen. Geht das überhaupt so weit, auch die Kompetenzen von Geheimdiensten einzugrenzen oder geht es da nur um Speicherungen für jetzt normale Polizeibehörden oder hat das da überhaupt einen Einfluss drauf?
Einen Einfluss hat es sehr wohl. Die Frage ist nur, was am Schluss übrig bleibt. Ja. Also wir sind ja jetzt in einer Phase, wo wir noch nicht einmal das Mandat beschlossen haben hier im Europäischen Parlament, also das Verhandlungsmandat. Also das heißt, die Frage, was bleibt dann nach den Verhandlungen mit dem Rat, was bleibt dann, wenn der Rat seine Zustimmung gegeben hat, am Schluss endlich über. Was wir jetzt sehen, ist, dass es natürlich einen massiven Einfluss, sei es jetzt von amerikanischen Behörden, sei es jetzt von großen Internetfirmen gibt, die versuchen, diesen derzeit guten Datenschutzstandard, also auf den Vorschlag der Kommission und auch das, was der Jan-Philipp Albrecht da ausgearbeitet hat, wieder aufzuweichen. Und da habe ich große Befürchtungen, dass genau das passiert und dass am Schluss einfach ein Kompromiss überbleibt, der schlussendlich unserer Zeit nicht entspricht.
Angesichts des Überwachungsskandals in den Vereinigten Staaten hat auch die EU-Kommission ihren Vorschlag zur Fluggastdatenspeicherung in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzungen des Europaparlaments zurück in den Innen- und Bürgerrechtsausschuss LIBE verwiesen. Der hatte dem Plenum die Ablehnung des Kommissionsvorschlags mehrheitlich empfohlen. Nun soll wohl so lange abgestimmt werden, bis, wie beim Schengen-Abkommen, die reaktionärsten Sicherheitsfantasien befriedigt sind und das Europa der Freiheit endgültig zu einem Raum der Überwachung, Abschottung und Armut verkommt.
Das Schicksal hat dich überlebt und greift jetzt von hinten an. Du hast nicht damit gerechnet, weil du gar nichts dafür kannst. Warum die ganze Welt dein Feind ist, kannst du nicht verstehen. Oh, wie gerne würdest du jetzt gehen. Oh, wie gerne würdest du jetzt gehen. Jeden Morgen in der S-Bahn, jeden Tag dasselbe Spiel. Du hast das alles mitgemacht und doch dann wurde es dir zu viel. Wenn du nachts im Bett dran denkst, dann wird dir furchtbar, furchtbar.
aber kalt, denn du weißt so ganz genau, auch du wirst alt. Ja, du weißt so ganz genau, auch du wirst alt.
Und das war das Fokus Europa Magazin heute am Donnerstag und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.